Hi, ich bin Jan, Ernährungswissenschaftler und Autor.
Und ich bin Sanja, Journalistin und ich esse gern. Du hörst Heißer Brei, der Podcast, der deine Ernährungsfragen beantwortet. Kurz und knapp, wissenschaftlich fundiert und für alle verständlich.
Schick uns deine Fragen an heißerpodcast@gmail.com. Viel Spaß!
Ich habe letztens noch mit einer Freundin übers Abnehmen gesprochen und da meinte sie, sie hätte mal mit Basenfasten ganz viel abgenommen. Und letztens habe ich bei TikTok gesehen, dass irgendwie auch so Leute in meinem Alter, die haben irgendwie drüber geredet, wie gut die sich fühlen, wenn die basische Lebensmittel essen. Und ich war so, hä, ist das überhaupt noch ein Ding? Ich dachte irgendwie, das ist Quatsch. Aber ja, lass uns mal darüber sprechen, ob basische Ernährung gesund ist und ob das was bringt. Aber dafür müssen wir erstmal klären, was das überhaupt ist und was es überhaupt bringen soll. Und ich habe mal ein bisschen recherchiert, mal geguckt, was es dazu so gibt. Also es soll halt zuallererst, sagt ja eigentlich auch der Name, dazu führen, dass der Körper entsäuert wird. Und das soll dann eben dazu führen, dass das Risiko wie Krankheiten, wie Allergien oder Osteoporose verringert wird. Also man soll davon dann irgendwie nicht mehr so müde sein und auch eine bessere Verdauung haben. Vielleicht kannst du mal kurz erklären, was so überhaupt, also was man dann isst und was man nicht isst, weil da bin ich jetzt nicht so die Expertin drin. Mhm. Aber das erstmal so zum Effekt.
Das hast du schon super zusammengefasst und man isst vor allem Obst und Gemüse, noch ein paar Pflanzenöle wie Olivenöl und man meidet vor allem so als Faustregel alles, was gezuckert ist, Getreide, aber auch Hülsenfrüchte und vor allem tierisches Protein. Dazu dann gleich mehr. Aber das ist so, die Lebensmittelauswahl ist also schon sehr eingeschränkt, wie man merkt.
Okay, und wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll man ja so auf, in Anführungszeichen, saure Lebensmittel verzichten, richtig?
Korrekt, also auch so saures Obst und Gemüse. Aber das meiste Obst und Gemüse ist da tatsächlich okay. Aber ja, man soll auf sogenannte Säurebildner verzichten. Und ob das wirklich dann sinnvoll ist, das können wir ja jetzt ein bisschen besprechen.
Okay, dann lass uns das mal machen. Nur ganz kurz, bevor wir das machen, ich habe mich so ein bisschen gefragt, hey, okay, aber warum denn überhaupt säurebildende Lebensmittel? Ich habe das überhaupt nicht gecheckt, was überhaupt das Prinzip dahinter sein soll. Aber es soll halt darum gehen, dass quasi, wenn man saure Lebensmittel isst, dass der Körper quasi immer dagegen arbeiten muss und halt das runterpegeln muss sozusagen. Und diese Menschen, die das halt immer machen, also saure Lebensmittel essen, bei denen ist es dann so, dass die anfälliger für Stress sein sollen und für Krankheiten generell, weil der Körper immer am Hasseln ist quasi. Mhm. Aber lass uns mal überhaupt klären, so kann der Körper überhaupt übersäuern und welche Rolle spielt der pH-Wert? Weil da bin ich dann natürlich als allererstes auch drauf gestoßen, als ich mir das mal genauer angeguckt habe.
Ja, auf jeden Fall. Also kurz gesagt, ja, der Körper kann übersäuern. Also das ist schon mal kein Mythos, sondern in dieser Theorie der basischen Ernährung ist das wirklich so ein Fakt. Menschen können übersäuern und Menschen können aber auch zu basisch sein. Bei der Übersäuerung spricht man dann medizinisch von einer Azidose. Und bei einem zu basischen pH-Wert dann von einer Alkalose. Und meistens, also beziehungsweise in der Regel, sprechen wir hier über den pH-Wert im Blut. Der pH-Wert ist ja so ein Indikator dafür, ist etwas sauerneutral oder eben basisch. Und der pH-Wert im Blut, der ist auch regulär, also ganz normal zwischen 7,36 und 7,44. Das gilt für das Blut. Warum das relevant ist, darüber reden wir dann gleich noch, aber
so viele Cliffhanger.
Genau, aber das ist ganz wichtig. Und der Körper ist extrem, extrem, extrem bestrebt, diesen pH-Wert auch in diesem Bereich zu halten. Weil okay, alles andere wäre wirklich gefährlich.
Okay, aber es klingt ja eigentlich plausibel, wenn man dann sagt, naja, der Körper ist darin bestrebt, diesen pH-Wert zu halten. Mhm. Dann ergibt das, was wir vorher gesagt haben, ja auch ein bisschen Sinn. Genau. Aber
also genau, die Theorie sagt ja, okay, der pH-Wert im Blut soll konstant gehalten werden, ne, bei ungefähr 7,4. Und da der Körper ja das erreichen will, ist es eben nicht gut, wenn man zu viel saure Lebensmittel isst.
Genau.
Aber, dass der Haken an dieser Theorie ist, bei gesunden Menschen passiert das nicht.
Also der kommt gar nicht aus der Balance.
Genau, weil eben so viele Puffersysteme funktionieren und auch jeden Tag am Arbeiten sind und nicht nur wegen Ernährungs oder Lebensmitteln, die potenziell Säurebildner sind, sondern wegen allen möglichen Sachen Stressoren. Aber es gibt vor allem Grunderkrankungen wie so Nierenerkrankungen ganz typisch, aber auch so ein Diabetes mellitus, der nicht gut eingestellt ist oder so, man sagt oft entgleist. Da kann das dazu kommen und auch bei Atemwegserkrankungen, weil das eben Atmung und auch die Ausscheidung über Urin, also von Pufferstoffen und so weiter, ist halt eben Teil dieses Puffersystems des pH-Werts im Blut. Und genau, Menschen haben eben diese Puffersysteme, dazu gehören zum Beispiel auch Proteinpuffer im Blut. Albumin zum Beispiel ist so ein ganz, ganz wichtiger Puffer, der bei uns im Blut rumschwirrt und dafür sorgt, dass eben der pH-Wert da relativ konstant oder sehr konstant bleibt.
Okay, genau. Also zusammengefasst nochmal, diese Puffer oder Puffersysteme sind dafür zuständig, dass der pH-Wert konstant bleibt.
Genau. Und jetzt vielleicht gehen wir einmal so einen Schritt zurück und gucken uns an, was passiert denn, wenn man Lebensmittel isst. Nehmen wir mal an, wir essen jetzt irgendwas Saures, was in dieser Theorie als sauer und zu meiden kategorisiert wird, wie zum Beispiel Milch, Milchprodukte. Also wir essen jetzt einen Quark. Sagt ja, okay, sollen wir meiden, weil ist sauer oder säurebildend. Okay, aber dann gucken wir uns an, der pH-Wert von Quark liegt über dem pH-Wert des Magens. Also im Magen ist ein herrscht ein sehr, sehr saures Milieu. Und der Magen ist ja die erste große Station der Nahrung, sobald sie eben den Mund verlassen hat. Und da ist schon so ein Knackpunkt in dieser Theorie, weil der Magen ist sauer und dann heißt es, man soll nichts Säurebildendes essen, aber es ergibt ja gar keinen Sinn. Und der Magen ist halt auch aus einem guten Grund sauer, nämlich auch der ist und die Salzsäure im Magen ist Teil dieses Puffersystems, beziehungsweise ist dafür da auch Angreifer zu neutralisieren, denn die fühlen sich in einem sauren Milieu nicht wohl. Was passiert also, wenn jetzt Quark beispielsweise, was ja potenziell säurebildender ist, in den Magen kommt? Wie gesagt, da beginnt die Proteinverdauung in einem Milieu, was saurer ist als der Quark, den man eigentlich gegessen hat.
Also Übersäuerung schon mal unmöglich
genau.
Eigentlich.
Genau. Und dann geht es weiter in den Darm. Und im Darm ist es dann andersrum. Da ist eher ein basisches Milieu, weil das wichtig ist wiederum für die Nährstoffaufnahme und die enzymatische Verdauung. Also das Zerkleinern von Nährstoffen im Darm. Und da sieht man eben, dass es im Körper und auch auf der Haut, die Vaginalflora, also ganz viele unterschiedliche Körperbereiche haben ganz viele unterschiedliche pH-Werte, die dort als neutral gelten. Deshalb liest man auch auf so Pflegeprodukten immer pH-neutral beziehungsweise pH-hautneutral. Und das heißt, dass der pH-Wert hautneutral ist im Sinne von, der ist für die Haut neutral. Aber der liegt nicht bei 7,4 wie im Blut, das wäre ja blutneutral sozusagen, sondern der kann auch darunter liegen, weil die Haut ja eben auch so einen Säureschutzfilm hat, sozusagen.
Okay, aber das, was du jetzt sagst, klingt für mich irgendwie so, als wäre der Körper einfach gut da drin, das selber zu machen, auch wenn wir was essen. Wie ist es denn? Also gibt es Studien, die belegen, dass Basenfasten oder Basenkuren, ne, das sind ja alles so Begriffe, die irgendwie zur basischen Ernährung dazugehören, dass sie die Gesundheit positiv beeinflussen?
Nee, dazu gibt es tatsächlich gar keine Studien, die das belegen würden. Generell ist Fasten an sich sehr gut erforscht schon. Wir haben ja auch schon öfter über Intervallfasten gesprochen oder andere Fastenformen. Aber zum Basenfasten gibt es gar keine Belege. Und weshalb ich auch jetzt kein großer Fan bin, liegt, glaube ich, auf der Hand. Weil, also wie gesagt, gesunde Menschen haben Puffersysteme im Blut und im Verdauungstrakt und so weiter und so fort. Und Basenfasten ist halt eben auch der Verzicht auf ganz viele Lebensmittelgruppen. Also okay sind ja Obst und Gemüse vor allem und ein paar Olivenöle und andere Pflanzenöle, aber sowas wie tierisches Eiweiß, also eine Riesenkategorie, dann aber auch Getreide und Hülsenfrüchte, eine Riesenkategorie, süßes Alkohol, okay, da kann man noch sagen, ist gar nicht schlecht, darauf zu verzichten. Und Kaffee fallen halt auch zum Beispiel weg. Und da sieht man auch so ein bisschen die Krux an der Sache, weil das, was funktionieren kann, also dass man sich zum Beispiel besser fühlt, kann ja auch sein, weil man eben auf Süßes und Alkohol verzichtet, aber gar nicht so sehr wegen nur basischer Lebensmittel und dann irgendwie
Also es ist so ein bisschen so ein Trugschluss. Man isst einfach mehr Gemüse und Obst, weil man auf nichts anderes ausweichen kann und dann fühlt man sich generell besser.
Ganz genau so ist es. Du hast es eigentlich auf den Punkt gebracht. Genau, es ist ein Trugschluss. Es ist also sozusagen ein Effekt, der gar nicht auf die Variable Basenfasten zurückzuführen ist, sondern auf die Variable viel Obst und Gemüse. Ja, und wenig, ganz, ganz wenig oder gar keine verarbeitete Produkte. Und klar fühlt man sich dann kurzfristig besser. Aber langfristig gesehen kann es dann anders aussehen, weil, wie gesagt, wenn so viele Lebensmittelgruppen wegfallen, dann fallen ja auch ganz viele Nährstoffquellen weg. Und dann kann es eben in der Folge, gerade langfristig, auch zu Problemen kommen.
Okay, also wenn wir jetzt gerade darüber sprechen, also es kann auch negative Folgen haben, wenn man das eine lange Zeit durchführt oder weil das einfach so eine einseitige Ernährung ist, ne?
Genau. Also es ist halt eine ganz, ganz strikte Einschränkung. Das muss man wirklich nochmal ganz klar sagen. Und das ist auch nicht ausgewogen genug für langfristig. So kurzfristig kann man das mal machen, wenn man möchte. Aber auch anfangs kann es dann zu sowas kommen wie Blähungen. Weil stell dir vor, du isst von heute auf morgen die fünffache Menge an Obst und Gemüse, zum Beispiel Fruchtzucker, ja, oder ganz, ganz viele Ballaststoffe. Und das kann natürlich dann, und Rohkost vor allem, und das kann natürlich dann auch zu Blähungen führen. Also es muss auch nicht sein, dass es da jedem Menschen immer automatisch besser geht. Es gibt sogar ziemlich viele Berichte von Leuten, die sagen, boah, das hat mir überhaupt nicht gut getan.
Okay, du hast ja auch gerade gesagt, man kann das mal machen. Ich dachte mir gerade so, ja, aber warum? Also warum sollte man das machen? Ich verstehe halt zum Beispiel den Hintergrund vom Fasten, aber ich würde mich lieber einfach ausgewogen und gesund ernähren, anstatt auf irgendwelche Sachen zu verzichten.
Genau, also ich sag mal, also Kurzzeit-Fasten-Alternative für 5 Tage oder eine Woche kann man auch mal nur Obst und Gemüse essen, ist gar kein Problem.
Ach so, um einfach zu testen, ob man das hinkriegt. Und
genau, so eine Mischung aus mentale Herausforderung.
Verstehe ich auch, ja.
Und auch vielleicht, weil man ja sich eine Zeit lang ungesund ernährt hat, viel Süßes gegessen hat und einfach mal so ein Reset will für sich selbst, so Rekalibrierung.
Ich bin froh, dass du nicht Detox gesagt hast.
Genau, kein Detox. Aber das kann schon sinnvoll sein. Generell ist ja Fasten auch überhaupt nicht schlecht. Es gibt ja ganz viele Hinweise auch darauf, dass Fasten sogar das Leben verlängern kann, einfach weil es zeitweise gut ist, mal weniger Kalorien aufzunehmen und dass die Langlebigkeit verlängern kann. Also es kann, wie gesagt, ganz kurzfristig mal gute Effekte haben, aber Basenfasten impliziert halt, damit wirkt man einer Übersäuerung entgegen und dieses Grundproblem Übersäuerung gibt es halt für gesunde Menschen halt nicht.
Okay, das ist gut zu wissen. Und wir haben ja auch gerade über basische Ernährung gesprochen, ganz am Anfang. Und das ist ja nicht nur dieses Fasten, sondern wirklich eine Lebensweise oder eine Ernährungsweise. Mhm. Ich bin auch irgendwie ein bisschen geschockt, weil ich habe so viele Bücher dazu gesehen. Also wenn man das googelt, dann kriegt man echt so Bestseller auch angezeigt. Da war ich so, wow, okay.
Ja.
Aber gut, dann können wir festhalten, für die meisten Leute ist es eigentlich eher Quatsch. Man kann es mal so als Challenge machen vielleicht. Aber gibt es denn Leute, die wirklich auf saure Lebensmittel verzichten sollten? Weil irgendwoher muss es ja kommen.
Ja, es gibt Leute, die auf, in Anführungszeichen, saure Lebensmittel verzichten sollen. Das sind Menschen zum Beispiel mit Nierenerkrankungen oder wie gesagt eben so Typ-2-Diabetes, der irgendwie außer Kontrolle ist und dann kann das Sinn machen, in Anführungszeichen saure Lebensmittel zu meinen. Denn es geht dabei gar nicht darum, bilden die jetzt Säure oder sind die sauer? Vielleicht erinnerst du dich an die Schule, da gab es doch diese pH-Stäbchen, die hat man in Flüssigkeiten gehalten und dann hat man an der Farbe erkannt, ist das sauer oder ist das basisch?
Oh, ganz dunkel,
genau.
Ganz dunkel.
Und dann gibt es halt Leute, die machen das mit Lebensmitteln, das heißt, die schneiden eine Zitrone auf, gucken, ist das jetzt, ne, von der Farbe her auf diesem Blättchen, ist das jetzt sauer oder basisch? Und denken dann, okay, oh Gott, das ist jetzt irgendwie sauer und das esse ich jetzt nicht oder trinke ich jetzt nicht. Darum geht es aber bei diesen ernährungstherapeutischen Maßnahmen gar nicht, sondern da geht es um Purine. Das sind organische Stoffe, die kommen vor allem in tierischen Produkten vor, in tierischen Produkten vor allem, die viel Eiweiß enthalten, vor allem Fleisch und Fisch mit Haut dann auch. Und da, ja, da ist es ganz gang und gäbe in der Ernährungsmedizin zu sagen, diese Menschen sollten Purine möglichst meiden, also Menschen auch, wie gesagt, mit Nierenerkrankungen gerade. Aber das hat nichts damit zu tun, dass jetzt eine Zitrone beispielsweise schlecht ist oder dass jetzt ein Quark per se schlecht ist, sondern das ist ganz speziell ein Krankheitsbild, da muss man auf Purine aufpassen. Das hat aber mit basischer Ernährung eigentlich gar nichts zu tun.
Okay, also ist eigentlich das Fazit, wie so oft, lieber ausgewogen und
ja,
gesund ernähren.
Ja, keine so Spielchen machen. Die braucht man oft gar nicht. Wenn die Grundlagen sitzen, dann ist Ernährung auch gar kein Hexenwerk. Ist halt ganz ehrlich so.
Und basische Ernährung kann man sich vielleicht eher klemmen dann.
Absolut.
Okay, aber bevor wir uns bis nächste Woche verabschieden, nächste Woche kommt unser Buch raus. Wir hoffen, ihr habt es schon fleißig vorbestellt. Wenn nicht, bitte fleißig vorbestellen, supportet uns, wir würden uns super, super doll darüber freuen. Für die, die jetzt neu dabei sind, es geht um Proteine, es geht darum, warum wir mehr hochwertiges Eiweiß in unserer Ernährung brauchen. Ganz viele praktische Tipps und?
Und hier die Verbindung auch zu der Folge. Wir haben ja gesagt, Albumin ist eins der wichtigsten Pufferproteine in unserem Blut. Also es geht auch wirklich darum, dass Protein so viel mehr im Körper macht, als ja, nur für Muskeln zu sorgen, sondern es geht um die ganzen Funktionen und einfach die Rolle von Eiweiß, von hochwertigem Eiweiß in ganzheitlicher Gesundheit. Und da gehen wir so ganz, ganz viele spannende Kapitel durch, haben viele Listen vorbereitet. Wie erkennt ihr gesundes Protein? Wie unterscheidet ihr das von schlechten Proteinquellen? Wie erkennt man gesunde High-Protein-Produkte?
Dazu hört ihr auch was in der nächsten Folge.
Ganz genau.
Und dann würde ich sagen, können wir uns jetzt verabschieden, oder?
Genau. Bis nächste Woche. Danke fürs Zuhören.
Bis nächste Woche.